nimm die Änderung und schiebe sie auf den Server hoch. Bei Git ist dieses Committen irgendwie der erste Schritt und später macht man dann möglicherweise Push, aber man kann es an verschiedene Stellen hinschieben. Also es ist sehr, sehr viel komplexer und Entwickler müssen sich dadurch auf jeden Fall umstellen ein bisschen. Ganz wichtig bei diesen dezentralen Versionsverwaltungssystemen ist immer die Autonomie des eigenen Repositories. Ja, das heißt, all die Aktionen, die man normalerweise im täglichen Gebrauch macht, also Branches, Commits erstellen, irgendwie zurückgehen in den Versionen, alte Sachen auschecken, Merges machen, das passiert immer auf dem lokalen Rechner in dem lokalen Repository. Und in der Regel tauscht man dann nur Daten, die man in dem eigenen Repository vorbereitet hat, mit dem Remote Repository, mit diesen Aktionen Pull und Push aus. Ja, also man schiebt Commits hoch oder man zieht neue runter. Ja, das ist also ganz wichtig im Kopf zu behalten. Man kann also immer alles auf seinem lokalen Rechner machen und dann erst, wenn man wirklich damit zufrieden ist, die Sachen hochladen. So, der versprochene Geschichtsabriss. 2005 durfte der Linux-Kernel BitKeeper nicht mehr kostenfrei verwenden. Das war so ein bisschen, ja, man weiß auch nicht so genau, was jetzt da die Hintergründe waren. In jedem Fall musste der Linux-Kernel zusehen, auf ein anderes Versionskontrollsystem zu migrieren. Und nachdem Linus Torvalds dann längere Zeit damit verbracht hat, so ein bisschen die Alternativen sich anzuschauen und zu analysieren, was wäre denn am besten geeignet, hat er sich entschieden, ganz einfach zu sagen, funktioniert irgendwie alles nicht, wir müssen das ganz neu machen und hat sich hingesetzt und hat angefangen, ein Versionskontrollsystem zu schreiben, genannt Git. Das war am 3. April. 4 Tage später war Git schon so weit, so eine kleine zusammengehackte Sammlung aus C und Shell-Skripten, dass Git den eigenen Quellcode verwalten konnte. Das ist das, was man als Bootstrapping kennt. Das ist schon relativ beachtlich. Und 2 Monate später, Mitte Juni, wurde dann das erste Kernel-Release tatsächlich schon mit Git organisiert. Ich vermute mal noch sehr rudimentär, aber das ist doch ziemlich beeindruckend. Im Februar 2007 ist dann so die Git-Version erschienen, ab der man sagen kann, dass es auch ein bisschen, dass Git so ein bisschen die Öffentlichkeit erreicht hat, weil ab 1.5 ist, sage ich mal, das Nutzerinterface nach außen so geworden, dass man damit wirklich umgehen kann. Vielleicht muss man zwischen 2007 und 2010 noch kurz erwähnen, dass 2008 die Plattform GitHub gestartet wurde, die sicherlich einer der ganz großen Katalysatoren in der Adaption von Git war, einfach weil das so ein interessanter Hybrid aus Social Networking und ein besseres SourceForge irgendwie darstellt. Ja, 2010 gab es Git 1.7 und jetzt vor kurzem kam Git 1.8 raus und das ist eigentlich das, was man überall heutzutage findet. Ich wollte ja heute ein bisschen mehr über die theoretischen Aspekte reden und wenn man sich Git anguckt, dann sieht man, dass die Architektur ausgelegt ist auf sowohl Schnelligkeit als auch Integrität und Simplizität. Schnelligkeit ist irgendwie relativ logisch, das wird man überall finden. Die Integrität wird gleich nochmal besser erläutert. Bei der Simplizität, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil Git ist keinesfalls simpel. Ja, das ist schon ein relativ komplexes Tool und wenn man das wirklich benutzen will, da braucht man eine Weile, um da reinzukommen. Was ich mit Simplizität meine, ist eher, dass die Architektur simpel ist. Das heißt, das, was Git im Grunde zusammenhält, dieses Objektmodell, ist sehr simpel und einfach zu verstehen. Ja, dass das Tool nicht einfach zu benutzen ist, steht auf einem anderen Blatt. Git ist natürlich ein ganz typisches Unix-Tool. Es gilt natürlich das Motto, alles ist Text. Es gibt viele kleine Subkommandos, also man schreibt immer Git, dann ein Subkommando und dann die weiteren Optionen. Und die meisten GUIs sind nur ein Überbau. Ja, das heißt, viele gerade der frühen GUIs sind einfach nur, die rufen unten Git auf, parsen den Output und machen das dann irgendwie grafisch. Deswegen ist es in der Regel besser, einfach Git auf der Kommandozeile zu lernen. Wobei ich auf den Vortrag um 14 Uhr hier hinweisen muss, wo Carlos die libgit 2 vorstellt. Der ist der Entwickler bei der libgit 2 und die libgit 2 ist so eine Bibliothek, die es prinzipiell GUI-Applikationen erlauben würde, quasi direkt Git zu sprechen, ohne dass sie diese Kommandos aufrufen müssen. Das Objektmodell. Als Grundlage für das Objektmodell müssen wir uns kurz den Algorithmus SHA-1 angucken. SHA-1 steht für Secure Hashing Algorithm 1 und es gibt da verschiedene Variationen. Heutzutage würde man vermutlich SHA-256 oder sowas einsetzen. Aber nach wie vor ist SHA-1 eine der weit verbreitetsten Hash-Funktionen. Ihr kennt das wahrscheinlich von Downloads. Neben irgendwelchen Download-Paketen stehen immer MD5, sollte man nicht mehr verwenden, oder SHA-1-Summen, um einfach eine große Bitsequenz, die quasi beliebig groß sein kann, in ein in eine Hexadezimalzahl der Länge 40 umzuwandeln. Also aus einem beliebigen, fast beliebigen Datensatz werden 160 Bit. Das kann man an dem Diagramm sich ein bisschen so vorstellen. Egal, ob man jetzt ein Byte da reinschickt oder ob man ein ganzes Blu-ray-Image dadurch schickt. Das dauert natürlich ein bisschen länger. Zum Schluss kommt eine 160-Bit-Zahl raus. Und diese Zahl ist ziemlich einzigartig, ziemlich so ein bisschen in Anführungszeichen. Mathematisch gesehen gibt es natürlich unendlich viele Texte, die man da reinstecken kann, aber nur endlich viele Ausgaben. Das heißt, natürlich gibt es Kollisionen. Praktisch hat aber noch niemand eine gefunden. Und wenn jemand bei der Benutzung von Git eine finden sollte, sollte man sich vielleicht an irgendwelche Informatikinstitute wenden, weil das bestimmt ein guter Durchbruch wäre. Also praktisch kann man sagen, wenn die SHA-1-Summe zweier Inhalte sich unterscheidet, dann hat sich auch das sogenannte Pre-Image, also den Text, den man reingesteckt hat, der hat sich unterschieden. Angenommen, wir haben ein ganz einfaches Repository, so ein Hello World Skript. Ja, da ist dann eine, auf oberster Ebene hat man eine Datei hello.py, eine readme-Datei sowie ein Verzeichnis test mit einer test.sh-Datei. Wenn wir das jetzt mit Git unter Versionskontrolle stellen wollen, was passiert? Zunächst gibt es drei fundamentale Git-Objekte, und zwar Blobs, Trees und Commits. Ein Blob enthält den Inhalt einer Datei. Ja, das muss man sich so ein bisschen so vorstellen. Ein Blob hat einfach eine Länge in Byte angegeben. Dann hat er eine von diesen SHA-1-Summen. Das ist einfach, ja, das ist der Name, unter dem dieses Objekt abgespeichert wird. Und dann gibt es da einen Dateiinhalt. Es gibt, wohlgemerkt, keinen Dateinamen, der hier drauf zeigt. Ja, das ist nur der Inhalt einer Datei. Als nächstes hat man einen Tree. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Verzeichnis. Ein Tree hat einfach eine Auflistung von verschiedenen Objekten. Der Typ des Objektes, Blob, dann die ID von diesem Objekt und ein Name. Und dann sieht man hier den Blob mit der ID 52EA und so weiter, mit dem Namen hello.py. Und das ist genau diese ID, unter der der Blob gespeichert war. Und ein Commit schließlich ist so ein bisschen ein komplexeres Objekt. Das hat einerseits hat es eine Referenz auf einen Tree, das heißt auf ein Verzeichnis. Andererseits hat es eine Referenz auf ein oder mehrere Parent-Commits. Warum, da komme ich gleich zu. Und dann stehen da noch ein paar Metainformationen, wie zum Beispiel Committer und Author und ein Commit-Kommentar. Aber auch der Commit wieder ist als Objekt einfach nur ein Stream von Bytes. Ja, das ist eine bestimmte Ansammlung von Bytes, das heißt, man kann die SHA-1-Summe davon bilden und dann hat man eine ID des Commits. Und diese ID bestimmt den Commit eindeutig. Diese ganzen Objekte werden von Git in der sogenannten Objektdatenbank gespeichert. Und eigentlich kann man sagen, dass ein Git-Repository nicht viel mehr ist als diese Objektdatenbank. Da gibt es noch irgendwie zwei, drei Hilfsdatenstrukturen. Aber im Wesentlichen kann man sagen, die Objektdatenbank, also diese Kollektion von den Blobs, Trees und Commits, das ist eigentlich das Repository. Dadurch, dass die sich ja immer alle referenzieren, ja, also ein Commit referenziert immer Vorgänger plus Trees und die referenzieren Blobs, kann man das so ein bisschen baumartig quasi aufbauen. Das ist also nicht so eine lose Zusammensetzung, sondern die hängen alle untereinander zusammen. Ein Objekt wird jetzt immer nach der SHA-1-Summe seines Inhaltes benannt. Also das ist echt unter dem Namen tatsächlich verfügbar. Und natürlich sind diese Objekte eindeutig durch die SHA-1-Summe identifizierbar. Für jede Datei wird ein Blob-Objekt erzeugt, für jedes Verzeichnis wird ein Tree-Objekt erzeugt. Und dieses Tree-Objekt enthält diese Referenzen auf die in dem Verzeichnis enthaltenen Dateien. Da wir ja hier auf einem Linux-Tag sind, kann man das vielleicht ein bisschen nochmal mit Kommandos darstellen. Wenn ich einen Commit habe, der hat dann diese ewig lange SHA-1-Summe, die man in Git übrigens auch immer abkürzen kann. Es reicht normalerweise, wenn man die ersten 8 Zeichen davon nimmt als Präfix, weil die meist schon eindeutig sind für kleinere Projekte. Wenn man nun dieses Kommando eingibt, git cat file, dann gibt man an, welcher Typ, ein Commit und dann die Commit-ID davon. Dann sieht man quasi eine Textdarstellung eines Commit-Objekts und da sind genau diese Felder, die ich eben erläutert hatte. Da gibt es einen Tree, Parent, dann diese Author- und Committer-Felder plus noch eine Commit-Beschreibung. Und diese SHA-1-Summe des Trees, A26 und so weiter, die kann ich jetzt wieder mir angucken, und zwar mit dem Kommando lstree. Ja, das sind im Übrigen Git-Kommandos, die man nicht normalerweise braucht. Ja, das ist nur so als Beispiel, dass es wirklich so ist. Wenn ich ein lstree auf diese SHA-1-Summe mache, dann bekomme ich genau diese Auflistung. Ich sehe, es gibt zwei Blob-Objekte hier, und zwar mit dem Namen readme und hello.py. Und wenn ich mir jetzt diese SHA-1-Summe von hello.py kopiere und ein cat-File auf diesen Blob mache, das heißt auf den Dateiinhalt, dann spuckt mir Git tatsächlich genau dieses Python-Skript aus, das Hello World schreibt. Okay, nochmal eine andere Perspektive auf das Ganze. Diese Commits sind ja eigentlich das Objekt, was man normalerweise braucht. Blobs und Trees, der normale Anwender wird nie wirklich viel damit zu tun haben. Das ist nur zum dahinterliegenden Verständnis relativ sinnvoll. Commits haben immer zwei wichtige Referenzen, einmal auf den Vorgänger und einmal auf den Tree. Auf der linken Seite hat man das Repository, da hat man den Commit 4, der als Vorgänger Commit 3 angibt, der als Vorgänger Commit 2 und als Vorgänger Commit 1 angibt. Und jeder dieser Commits referenziert genau einen Tree. Und das muss man sich so vorstellen, dass von C4 einfach ein Objekt, ein Tree-Objekt benannt wird, das das höchste Level, also das Top-Level in dem Repository darstellt. Und wie das Beispiel halt aufgebaut ist, referenziert dieser Top-Level-Tree diese beiden Blobs plus einen weiteren Tree und dieser weitere Tree referenziert dann die Datei, die eigentlich test.sh heißen müsste. Soweit kann man sich das erstmal vorstellen, aber vielleicht ist es sinnvoll, wenn man nochmal eine andere Perspektive auf das Ganze wählt. Und zwar ist das der Punkt, an dem sich Git ganz deutlich unterscheidet von anderen Versionskontrollsystemen. Und zwar, wenn ich mir jetzt diese Commits nochmal anschaue, also C4 runter bis C1, dann referenzieren die ja einen Tree und dieser Tree referenziert weitere Blobs und Trees. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass Git zu jedem Commit den Zustand jeder Datei zu dem gegebenen Zeitpunkt festhält. Normalerweise stellt man sich, wenn man naiv an so ein Versionsverwaltungssystem rangeht, ja immer vor, man speichert einfach nur die Änderungen, weil normalerweise hat man 100 Dateien und macht an 2 oder 3 eine kleine Änderung und dann sagt man, das committe ich jetzt. Das ist ja auch immer die Suggestion, die man erhält, wenn man so zum Beispiel mit Git Diff oder einfach generell sich ein Diff anschaut, was hat sich verändert, dann ist man natürlich nur daran interessiert. Es ist eigentlich eher ein bisschen unsinnig, die unveränderten Dateien zu speichern, denkt man im ersten Moment. Aufgrund der Art und Weise, wie das Objektmodell aufgebaut ist, ist es aber sehr sinnvoll und sogar sehr effizient, zu jedem Commit den Stand aller Dateien zu speichern. Und das kann man in dieser Ansicht relativ gut sehen. In dem ersten Commit gab es nur die Datei hello.py, und zwar in einer Version quasi, ne? Das kann man nicht mit Zahlen hochzählen, aber ja, es gibt halt die Checksumme des Dateiinhaltes mit der Version DCC irgendwas. In dem zweiten Commit wurde die README-Datei hinzugefügt und man sieht, dass trotzdem dieser Commit sowohl die README-Datei referenziert, als auch die Datei hello.py. Also der Commit sagt, ich habe unter dem Namen hello.py das Objekt mit der ID DCC und so weiter. Hier musste das Objekt natürlich neu in die Datenbank geschrieben werden. Aber wenn ich das hier nochmal neu in die Datenbank schreibe, dann nehme ich ja den gleichen unveränderten Dateiinhalt, das heißt, er bekommt die gleiche SHA-1-Summe. Das Objekt war aber schon in der Datenbank, das heißt, ich habe nur eine neue Referenz. Deswegen ist das hier quasi ausgegraut dargestellt. Wenn die Datei README ein echter neuer Inhalt ist und deswegen wird ein neues Objekt erstellt. Im dritten Commit habe ich hello.py und README auch nicht verändert. Das bedeutet, man hat immer noch die Referenzen auf die sowieso schon dagewesenen Blobs. Es gibt allerdings einen neuen Tree und einen neuen Blob da drin. Und im vierten Commit dann wird hello.py nochmal verändert. Das heißt, es gibt jetzt eine neue Version und erst in diesem Moment muss ein neues Blob-Objekt in die Datenbank geschrieben werden. Wichtig ist aber, dass dieser Commit C4 speichert halt nicht nur diesen neuen Blob, sondern er speichert einfach Referenzen auf den Stand aller Dateien, wie sie zu dem Zeitpunkt sind. Ja, und dadurch, dass es halt so ein bisschen unabhängig davon, wo das herkommt, man nimmt einfach den Inhalt und schreibt ihn in die Datenbank. Und dadurch, dass er schon da ist, verbraucht es einfach keinen Speicherplatz. Dass das tatsächlich effizient ist, kann man ein bisschen sehen, wenn man zum Beispiel mal das kernel.org Repository klont, in dem der Linux-Kernel entwickelt wird. Wenn man das klont, das ist, glaube ich, sowas wie 550 Megabyte groß oder so. Also die Kollektion, also das Repository mit der gesamten Versionshistorie bis irgendwann Juni 2005. Wenn man aber einen einzigen Checkout macht, das heißt nur die neueste Version, also tatsächlich diese C-Dateien auf die Festplatte sich holt, dann sind es über 600 Megabyte. Anders ausgedrückt, die neueste Version von dem Linux-Kernel braucht mehr Speicherplatz als die neueste Version inklusive der gesamten Versionsgeschichte über 8 Jahre, die dahin führt. Das ist schon relativ beachtlich. Natürlich findet da im Hintergrund, das sind Textdateien, da findet Kompression statt. Aber der erste naive Ansatz, wir speichern nur Differenzen, ist das, was man auch als Nutzer möglicherweise denken könnte. Es ist aber ein bisschen der falsche Ansatz, denn Git speichert niemals Differenzen, sondern immer nur den Status quo aller Dateien zu einem Zeitpunkt. Ja, das ist vielleicht ein bisschen wichtig im Kopf zu behalten.
Ja. Wenn jetzt so ein Projekt 10.000 Dateien hat, was ist denn bei dem Linux-Kernel, werden 10.000 Hash-Referenzen irgendwo doch hingeschrieben?
Ja, die Frage war, wenn ein Projekt 10.000 Dateien hat, werden jedes Mal 10.000 von diesen SHA-1-Summen aufgelistet. Es gibt natürlich, wenn man das gut strukturiert, dann hat man beispielsweise das Verzeichnis T für Tests, da sind dann 5000 Dateien drin. Und wenn sich kein Test verändert hat, dann verändert sich natürlich auch der Tree nicht. Und dadurch muss man nur einen Tree referenzieren, der aber sowieso schon da gewesen ist. Also wenn man das gut strukturiert in Unterverzeichnisse, dann muss man natürlich nicht 10.000 einzelne Referenzen speichern. Danach, wie bitte? Genau, also die Frage ist, eine Textdatei 2 Megabyte groß, man ändert einen Byte, dann hat man ja nochmal einen Blob, der auch wieder 2 Megabyte groß ist. Es findet natürlich, also diese Objekte sind erstmal ganz primitiv einzelne Dateien, aber periodisch und jedes Mal, wenn man mit Push oder Pull Sachen hoch oder runter lädt, wird das Ganze zu sogenannten Pack-Files zusammengepackt und dann werden diese Blobs als Deltas voneinander aufgefasst. Also in dem Beispiel, wo ein Byte verändert wurde, kommt danach etwas mehr als 2 Megabyte raus. Ja, das ist aber intern und von der äußeren Perspektive ist es sinnvoll, einfach so zu denken, es ist effizient, und also auch speichereffizient, aber jedes Objekt ist trotzdem wirklich vorhanden. Dass da im Hintergrund quasi diese Sachen in so einer Art von ZIP-Archiv gespeichert werden, passiert vollkommen transparent. Beantwortet das die Frage? Okay, sonst später nochmal. So, jetzt kommen wir zu den Sachen, die wirklich schon alltagstauglich sind. Na, das war so ein bisschen, wie funktioniert es untenrum? Alltagstauglich ist vor allen Dingen dieser sogenannte gerichtete azyklische Graph oder auf Englisch DAG. Man muss sich das so vorstellen, jetzt sind wir auf der Ebene von Commits. Das heißt, diese ganzen kleinen Kästchen stellen Commits dar und diese Commits sind durch eine Relation verbunden und zwar war in diesem Commit-Objekt ja angedeutet, dass ein Commit ein oder mehrere Vorgänge hat, sogenannte Parents. Insofern haben wir hier diese Pfeile, die Commits miteinander verbinden. Und wenn ich von diesem Commit H ausgehe, sehe ich, der hat 2 Parents. Von denen kann ich einen Commit weiter nach vorne gehen, wieder dieser Parent-Relation folgen, bis ich irgendwann unten am Boden angekommen bin, bei A. Man muss sich ja überlegen, dass bei einem dezentralen Versionskontrollsystem kann man erstmal nicht ohne weiteres diese Version hintereinander anordnen. Bei Subversion oder CVS gibt es eine zentrale Instanz. Und da kann man sagen, jetzt committe ich und dann wird einfach an der Stelle die Nummer hochgezählt. Bei Subversion Revisionsnummern, bei CVS zum Beispiel ist es ja pro Datei. Aber hier, naja, die Leute können offline arbeiten. Was passiert, wenn Leute gleichzeitig einen Commit machen? Aus diesem Grund, weil man einfach mit diesen SHA-1-Summen, die kann man einfach nicht sinnvoll anordnen, steht in einem Commit immer drin, wer der Vorgänger ist. Und auf diese Weise kann ich von einem Commit ausgehend immer weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Also die SHA-1-Summen prinzipiell geben überhaupt keinen Aufschluss darüber, wo ich jetzt diesen Commit finde, ob der jetzt alt oder neu ist. Aber indem ich in den Commit reingehe und weiter in die Vergangenheit zurückgehe, kann ich sehen, wo der eigentlich herkommt und wo er einzuordnen ist. Ja, das ist dieser DAG, der gerichtete azyklische Graph. Jetzt gibt es Branches und Tags. Ja, das ist Es gibt Abzweigungen im Entwicklungszyklus, wo man sagt, jetzt will ich aber etwas Getrenntes machen. Ich will ein neues Feature implementieren oder ich will einen kleinen Bugfix machen oder ich muss für einen bestimmten Kunden eine Anpassung machen und die soll natürlich nicht wieder in die richtige Software einfließen. Für sowas würde man Branches verwenden. Und dann gibt es auch noch Tags, womit man bisherige Versionen markiert, wo man sagt, das ist so stabil, das nenne ich jetzt Version 1.0 oder Version 0.1, sodass man später immer noch mal weiß, ah, zu dem Zeitpunkt sah es so aus. Das ist jetzt gar kein schwieriges Konzept, wenn man diese Commits quasi als Graphen sich darstellt, weil diese Branches und Tags einfach nur Zeiger in diesen Graphen sind. Normalerweise, wenn man ein Git-Repository erstellt, dann bekommt man am Anfang schon einen ersten Branch, der heißt Master. Das ist einfach per Konvention so. Und dieser Master-Branch, der wandert immer weiter, je mehr Sachen man committet. Und wenn ich jetzt sage, gib mir alle Commits in dem Branch Master aus, was passiert, ist eigentlich nur, dass Git nachguckt, wo zeigt der Master hin? Der zeigt auf den Commit H. Der Commit H wiederum hat zwei Vorgänger, die haben wieder Vorgänger, die haben wieder Vorgänger und so weiter. Das heißt, ein Branch ist gar nichts Besonderes, sondern einfach nur quasi ein Einstiegspunkt in diesen Graphen, sodass man von da weiter in die Vergangenheit gehen kann. Also quasi zeigt immer ein Branch auf den neuesten Commit. Das ist einfach nur ein kurzer Name, damit man diese Schablonsummen nicht verwenden muss. Diese gerichtete Graphstruktur entsteht, weil, wie gesagt, in jedem Commit diese Referenzen auf direkte Vorfahren gespeichert sind. Und jetzt kommt die etwas überraschende Konsequenz möglicherweise, dass die Integrität von diesem Graphen kryptografisch gesichert ist. Und zwar funktioniert das wie folgt. Wenn man sich vorstellt, jemand Böses bricht auf den Server ein und will irgendwas manipulieren, ja, dann ändert er meinetwegen den Commit C. Wenn in diesem Commit C an irgendeiner Datei irgendein Byte gedreht wurde, dann ändert sich die SHA-1-Summe. Das heißt, dieser Blob muss unter einem neuen Namen in der Datenbank gespeichert werden. Dieser neue Name muss natürlich auch in dem Tree geändert werden, damit die neue Version quasi in dem Verzeichnis auftaucht. Dadurch ändert sich aber der Inhalt des Tree-Objekts und deswegen der Name des Tree-Objekts, also die SHA-1-Summe. Dadurch ändert sich der Commit C natürlich, weil der Commit C auf einen Tree zeigt, aber der hat sich geändert, das heißt, der muss auf einen neuen Tree zeigen. Somit ändert sich der Inhalt des Commits C und er bekommt auch einen neuen Namen. Gut, das heißt, statt C haben wir hier quasi einen Commit C' mit einer gänzlich anderen SHA-1-ID. Jetzt referenzierte aber dieser Commit D den alten Commit C. Wenn wir also als Angreifer quasi da irgendwie so eine Quellcode-Änderung reinschleusen wollen, dann muss dieser Commit D jetzt auf den neuen Commit C' zeigen. Dadurch ändert der sich, weil sein Inhalt sich verändert. Und so weiter rippelt sich das quasi hoch wie so eine Laufmasche bis ganz nach oben. Und dieser Commit H muss auch angepasst werden, weil sich dieser Vorgänger D auch geändert hat. Man kann also sagen, wenn ich an einem Punkt irgendwo in diesem Graphen auch nur an einer Datei ein Bit drehe, dann ändern sich die gesamten SHA-1-Summen, einfach weil das so hierarchisch aufgebaut ist und diese SHA-1-Summen immer eine Checksumme des Inhalts sind, der diese Struktur da drin hat. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Byte ändere, sind alle Commits darüber, ändern sich auch. Man kann halt nicht vorhersagen, wie sie sich ändern, aber sie haben auf jeden Fall andere SHA-1-Summen. Das ist die Perspektive von unten nach oben. Wenn man jetzt andersrum guckt, dann kann man sich überlegen, wenn zwei Entwickler eine Versionsgeschichte von, sagen wir, 8 Jahren haben und sie vergleichen die SHA-1-Summe des obersten Commits und diese SHA-1-Summe ist auf beiden Laptops gleich, dann wissen sie nicht nur, dass jedes Byte jeder Datei gleich ist, sondern auch, dass die Geschichte, die dahin führt, inklusive der Zeiten, wann die Commits gemacht wurden, wer die Commits gemacht hat, jeder kleine Fehler, der irgendwann mal committed wurde, der ist bis auf das Byte exakt genau gleich. Und das ist eine ziemlich starke Eigenschaft. Man kann also, wenn ich sage, ich habe einen Commit mit der und der ID, identifiziere ich da nicht nur eine Version der Dateien mit, sondern auch die gesamte Versionsgeschichte, die dahin führt. Das ist so ein bisschen das, was ich meinte mit dem das kann auch so zu Problemen führen, denn wenn man sich jetzt vorstellt, man hat aus Versehen irgendwo da unten ein Passwort reincommitted und das Subversion kann man dann auf den Server gehen und dann irgendwie das schnell da so raus editieren oder X'e drüber machen. Bei Git geht das nicht. Sobald man irgendwas in der Vergangenheit ändern will, rippelt sich das hoch und man muss halt mit den Konsequenzen leben. Warum ich das Ganze erzähle, ist, der Grund dafür ist, dass diese Git-Kommandos, wenn man das so ein bisschen verinnerlicht hat, eigentlich nur diese Graphstruktur manipulieren. Das heißt, wenn man sagt Git-Commit, bedeutet das einfach nur, dass man von H ausgehend einfach einen neuen Commit oben drauf setzt und dann diesen Branch Master auf diesen neuen Commit zeigen lässt. Und ganz viele andere von den Git-Kommandos lassen sich einfach neu interpretieren, indem man einfach diesen Graph zugrunde legt und sich daran langhangelt. Und das ist gar nicht so theoretisch, wie das jetzt vielleicht erscheinen mag. Das ist ein Screenshot von dem Programm Git-G, wo man sieht, die Entwicklung läuft tatsächlich so ab. Also man sieht wirklich bei Git die Gleichzeitigkeit der Entwicklung. Jeder von diesen Punkten ist ein Commit und es gibt pro Zeile immer nur einen Commit, aber man sieht, dass hier halt mehrere Stränge parallel laufen und dann gemerged werden, das heißt zusammengefasst werden. Unter Linux hat man vermutlich eher sowas wie das Programm Git-K, aber auch da hat man genau so eine Branch-Struktur. Das sieht so ein bisschen, sage ich mal, nicht so slick und abgerundet aus, aber Git-K macht quasi das Gleiche. Also, wenn man über Commits und Git redet, hat man normalerweise immer so ein Git-K oder Git-G offen, um sich diese Graph-Struktur anzuschauen. Das macht auf jeden Fall Sinn. So, ein paar Worte zur Projektorganisation. Ich hatte das ja eben schon angesprochen, man kann diese Commits nicht sinnvoll anordnen, weil es keine zentrale Instanz gibt, die sagt, so, du bekommst die Nummer 5 und 6 und 7 und 8 und dann sind die hintereinander. Stattdessen ist es so, dass ein Commit immer sagt, wer der Vorgänger ist. Auf diese Art und Weise entstehen natürlich ganz natürlich so Abzweigungen oder Branches. Das ist hier so ein bisschen dargestellt. Es gibt einen Commit B, zwei Leute machen unabhängig davon Änderungen gegen diesen Commit B und schon hat man zwei parallele Commits, die sind nicht gleich, aber sie haben den gleichen Vorgänger, das heißt, man hat eine Abzweigung. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten im Wesentlichen, diese Änderungen zu integrieren, und zwar Merge und Rebase. Und beide will ich auch ein bisschen grafisch veranschaulichen. Die Kommandos natürlich sind vielleicht nicht ganz so leicht, aber vielleicht so ein bisschen so eine Motivation will ich liefern, was wann sinnvoll ist. Erstmal die Frage Merges. Ist das nicht irgendwie böse? Ich habe da aus dem Subversion-Buch mal ein Zitat rausgesucht, und zwar: Merging changes sounds simple enough, but in practice it can become a headache. Und jeder, der mal mit Subversion so mehrtägige Merges gemacht hat, das ist echt nicht angenehm. Kontrastierend dazu sagt Linus Torvalds auf der Linux-Kernel-Mailing-Liste irgendwann in 2008: I just think a lot of people merge without even thinking about all the other things it involves, because Git made it so easy to do. Also bei Git ist es wirklich so, man merged und merged und merged und es kommt in der Regel, wenn man sich so ein bisschen an so ein paar Grundregeln hält, nicht zu Konflikten, es gibt überhaupt keine Probleme und dadurch kann man wirklich diese parallele Entwicklung auch sinnvoll abbilden. So, wie muss man sich so einen Merge vorstellen? Wir haben auf der linken Seite in blau den Master Branch und auf der rechten Seite geht so ein kleiner grüner Branch ab mit dem Namen Topic. Ja, da hat ein Entwickler irgendwie ein Feature implementiert. Und zwar ausgehend von der Version 1.0. Und auf der linken Seite sind ein paar weitere Commits passiert. Jetzt ist das Feature fertig geworden. Und man geht zu dem Maintainer hin und sagt, ja, das ist jetzt fertig. Und dann testet man das. Und wenn es alles funktioniert, dann wird es gemerged. Dieser etwas dunkelblauer dargestellte Commit ist ein Merge-Commit. Merge-Commits sind einfach die Commits, die zwei oder mehr Kinder haben, also quasi, Parents, also Vorgänger, einfach weil sie dann zwei Stränge in diesem Graphen zusammen verbinden. Wenn ich mir jetzt die Version 2.0 anschaue, dann, also da, wo das Tag 2.0 draufsteht, dann sieht man, dass von da aus zurückgehend kam dieser Merge-Commit und dann kamen die beiden anderen Commits, das heißt, die Änderungen von beiden Branches sind in dieser Version 2.0 enthalten. Also sowohl das, was auf der einen, als auch was auf der anderen Seite passiert ist. Das heißt, man hat einfach eine komplette Zusammenführung. Außerdem wird die Zeitpunkt der Integration des Features deutlich. Man kann sich vorstellen, dass das hier irgendwann im April entwickelt wurde und erst im Mai kommt der Maintainer dazu, das zu mergen. Aber dieser Merge-Commit hat ja wiederum einen Kommentar und ein Datum, wann das passiert ist. Das heißt, man kann eindeutig sagen, zu dem Zeitpunkt ist ein Feature in die Software gewandert. Und auch im Nachhinein kann man natürlich diese Änderungen hier voneinander separieren. Beispielsweise, wenn ein Entwickler nicht viel Zeit hat und über mehrere Wochen hinweg ein Feature einbaut. Und wenn man das ganz linear hintereinander aufbaut, dann sind die Commits einfach verstreut. Da kommt der erste Teil der Implementation, möglicherweise noch unfertig. Dann kommen wieder zwei Wochen irgendwelche anderen Commits, dann kommt der nächste Teil. Und hier kann man das ganz klar sehen. Auf der einen Seite war die Mainline-Entwicklung, auf der anderen Seite kam das Feature dazu. Im Gegensatz dazu ist Rebase eher so eine Art von Portierung von Commits. Wenn wir uns überlegen, da arbeitet jemand an einem Feature gegen die Version 1.0. Jetzt ist aber schon Version 2.0 rausgekommen, ne, mit neuen Interna möglicherweise, die von diesem Feature genutzt werden wollen. Dann kann man einfach diesen Branch Topic quasi nach vorne portieren. Das ist die Idee von einem Rebase. Rebase ist ein Kunstwort und steht für einen Branch auf eine neue Basis aufbauen, Rebase. Und die Idee ist einfach, dass man Commit für Commit nimmt und gegen einen anderen Commit neu aufbaut. Das heißt, der Branch Topic enthält jetzt alle Änderungen von Version 2.0, weil von da aus rückwärts gehen kommt man zur Version 2.0. Und das ist ideal für noch unfertige Entwicklungen. Ja, man fängt an, irgendwas zu entwickeln, es ist aber noch nicht fertig, es ist noch nicht fehlerfrei. Gleichzeitig gibt es eine neue Version und man will gegen die neueste Upstream-Version weiterentwickeln. Das freut natürlich Maintainer immer, wenn man Patches gegen die alleraktuellste Version schickt und nicht irgendwelche, die schon längst konfliktieren. Ja, also so kann man mit Rebase immer quasi aktuell bleiben. Und analog dazu kann man mit Rebase natürlich auch Sachen rückwärts portieren. Also beispielsweise ein Haufen Bugfixes der Version 2.0 kann man gegen die Version 1.0 portieren, weil es halt noch irgendwelche Leute gibt, die das noch verwenden. Das als kurzer Überblick dazu. Und zum Schluss noch, hatte ich ja erwähnt, wenn man nicht eine zentrale Instanz hat, ist es manchmal schwierig, die Entwickler zu koordinieren. Da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, von denen ich drei vorstellen wollte. Erstmal kann man natürlich, obwohl es eigentlich ein dezentrales Versionsverwaltungssystem ist, trotzdem sagen, wir haben ein zentrales Repository. Zum Beispiel in einem kleinen Open-Source-Projekt gibt es halt eine Domain dazu und dann gibt es das zentrale Repository, wo alle Leute quasi ihre Updates von ziehen. Jeder Entwickler hat dann wiederum ein eigenes Repository auf dem Computer, was natürlich so gesehen die gleiche Berechtigung hat, also ne, die Daten sind exakt gleich, aber der Austausch findet tatsächlich nur in diesem zentralen Repository statt. In der Regel haben alle Entwickler Schreibzugriff. So Sachen wie Access Control Lists sind prinzipiell irgendwie hinzubekommen, aber normalerweise macht man das nicht wirklich. Also wenn jemand Zugriff hat, dann hat er in der Regel Zugriff auf alles. Und das funktioniert auch so lange ganz gut, wie nur wenige Entwickler da mitarbeiten. Denn man muss sich vorstellen, was passiert, wenn diese Entwickler lauter experimentelle Änderungen hochladen. Ja, wenn jeder Entwickler 5 kleine Branches hat, dann sind das in dem zentralen Repository auf einmal schon 15 kleine Branches. Das wird also schnell sehr unübersichtlich, wenn da sich niemand so ein bisschen darum kümmert, dass in dem zentralen Repository Ordnung herrscht. Ja, aber so für den Anfang, wenn man mit 2-3 Leuten an so einem Projekt arbeitet, ist das eigentlich immer das, was man am schnellsten hinbekommt. Wichtig ist natürlich hier zu beachten, nur weil man einen Commit macht, heißt das nicht, dass es synchronisiert wird. Das war das, was ich ganz am Anfang auf den Folien hatte. Man kann beliebig Branches und Commits erstmal lokal machen und erst wenn man damit zufrieden ist, veröffentlicht man die überhaupt, damit andere das sehen können. Eine Sache, die gerade auch wegen GitHub sehr populär ist, ist, dass Leute einerseits ihre eigenen Repositories haben, dann aber auch öffentliche Entwickler-Repositories haben, wo sie einfach ihre individuellen oder ihre experimentellen Änderungen auch zur Verfügung stellen. In der Regel gibt es ein Projektleiter oder ein Projektleiter-Team, was das offizielle Repository betreibt. Aber davon gibt es dann sogenannte Forks. Und zwar nicht im Sinne von, die Software ist total doof, wir nennen die jetzt um und forken sie, sondern in dem Sinne von, ich mache einfach einen Klon davon und verbessere sie, um das dann wieder zurückzugeben. Das ist so ein bisschen dieser Term, wenn man in diesem GitHub-Web-Interface unterwegs ist, klickt man einfach auf Fork und das ist halt nicht so, wie das vielleicht vor 5 oder 10 Jahren noch war, so jetzt spaltet sich das Projekt, sondern es ist eher ein, ich will auch mitarbeiten. Und die Updates kommen immer aus dem offiziellen Repository, hier zu den Privatentwicklern. Da bauen sie dann mit Rebase beispielsweise ihre neuen Features auf und wenn irgendwas wert ist, veröffentlicht zu werden, dann wird es in das öffentliche Entwickler-Repository geschoben und andere, zum Beispiel andere Entwickler oder der Projektleiter, können aus diesem öffentlichen Repository die Sachen sich herunterladen, anschauen, ist es sinnvoll, vielleicht dem Entwickler nochmal Feedback geben und wenn es sinnvoll ist, dann können sie diese Commits in das offizielle Repository hochladen, sodass alle wieder davon profitieren können. Das geht also so ein bisschen dieser Komplexität entgegen, dass zu viele Leute ihre experimentellen Änderungen an einer Stelle im offiziellen Repository sammeln. Also kann man sagen, Das ist der Mensch, der dafür zuständig ist, und hier geht es um das andere Subsystem. Man kann das so ein bisschen trennen. Die Aufgabe liegt dann eher beim Projektleiter, ein bisschen mehr zu sondieren, aber das offizielle Repository ist einfach einfacher strukturiert. Und schließlich, wenn das Ganze auch nicht mehr so richtig skaliert oder man eher so ein bisschen sehr Plaintext-affin ist, dann macht man das Ganze mit einer Mailingliste. Es gibt ja so das Problem, wie macht man Code Review. Es gibt große Code Review Systeme, webbasiert oder in irgendwelchen Clients. Man kann das aber auch ganz oldschool machen, indem man Patches auf eine Liste schickt und dann klickt man einfach auf Reply und zitiert diesen Patch und kann einfach inline antworten, genauso wie man auf eine E-Mail antworten würde. Das machen zum Beispiel die Linux-Kernel-Entwickler, wenn man die Linux-Kernel-Mailing-Liste mitgelesen hat. Und auch die Git-Entwickler machen das. Und es gibt auch einige andere Projekte, die einfach eine Mailing-Liste haben, wo auch Patches einfach hingeschickt werden und direkt kommentiert werden. Wenn das Projekt irgendwann so groß ist, dass man das nicht mehr so richtig überblicken kann und vielleicht ein Projektmanager komplett überfordert wäre damit, dann kann man das auch quasi so gliedern, dass es eine zentrale Instanz ist, den gütigen Diktator hier oben, der das gesegnete Repository quasi als einziger beschreiben darf, der aber an quasi so Untermanager, so Submanager, die Aufgaben delegiert. Ihr arbeitet im Beispiel des Linux-Kernels, ihr arbeitet an dem USB-Subsystem, ihr arbeitet an dem Virtual Memory Support und so weiter. Und die Entwickler wiederum reden nur mit diesen Subsystem-Maintainern, einfach um diese Kommunikationslast ein bisschen zu verteilen. Wiederum bekommen dann alle ihre Updates von dem gesegneten Repository hier oben. Der große Vorteil an Git ist, dass man sich nicht von Anfang an auf eins dieser Systeme festlegen muss. Ja, man kann einfach mit diesen zentralisierten starten. Irgendwann merkt man, das wird zu viel. Dann hat man vielleicht ein paar öffentliche Repositories. Man kann natürlich auch diese Patch-Queue per E-Mail mixen. Ja, also dass man sowohl Patches per E-Mail diskutiert, als auch auf GitHub ein Repository hat, als auch eine offizielle Homepage oder so. Das kann man halt alles mixen und die Sachen dahin mirrorn. Hauptsache, es ist halt irgendwo ein bisschen dargelegt, wo eigentlich was hingehen soll. Gut, vielleicht zum Schluss noch ein paar Tipps, wie man Git lernen kann, falls jemand jetzt Interesse hat, Git zu lernen. Erstmal muss ich ein bisschen Werbung machen natürlich. Es gibt ein hervorragendes Git-Buch, das hat mein Kollege Valentin mit mir zusammengeschrieben. Das haben wir 2011 geschrieben, das ist so ein, naja, knapp über 300 Seiten, da steht so ungefähr alles drin. Also ne, von ganz von Anfang über all die Kommandos bis wie macht man Git-Hosting auf dem Server. Das ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Ressource, um das zu lernen. Alternativ gibt es natürlich auch kostenlose Dinge. Erstmal, was ich empfehlen würde, wäre das Try-Git. Das ist eine Entwicklung von GitHub. Das sieht so aus. Ja, das ist natürlich ein bisschen catchy, got 15 minutes and want to learn Git. Man kann das nicht in 15 Minuten lernen, aber zumindest die ersten Schritte. Wenn man so ein bisschen vielleicht auf verlorenen Posten dasteht und gar nicht weiß, wo soll ich jetzt eigentlich anfangen, dann kann man das hier machen. Ja, da steht dann immer einfach oben so ein bisschen Erklärung und dann muss man anfangen, diese Kommandos, die einem da vorgestellt werden, einzugeben. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich eine Netzwerkverbindung habe. Naja. Also ne, man hat quasi so ein Mac OS X-artiges Terminal und kann da seine ganzen Kommandos eingeben und wird so Schritt für Schritt daran geführt. Jetzt gibt es eine neue Datei, jetzt muss man die hinzufügen. Genau. Jetzt muss man sich den Status anschauen und dann wurde eine Datei erzeugt und jetzt muss man sich nochmal den Status anschauen. Das ist so ein sehr schönes Schritt für Schritt mit Tutorial dabei und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann gibt es noch zwei kostenlos verfügbare Tutorials, einmal Git Magic, das ist so ein bisschen kurzer Abriss, das ist, finde ich, sehr empfehlenswert. Und alternativ dazu gibt es ProGit von Scott Chacon, das ist so ein, das auch eins der Standardwerke, wobei die deutsche Übersetzung noch nicht wirklich weit ist, das würde ich mir auf Englisch lieber anhören. Aber so als Schlusswort am besten einfach anfangen, ein kleines Projekt in Git zu verwalten und sei es nur ein Shell-Skript, denn dann lernt man sowieso, was man können muss und zu viel lesen hilft vielleicht auch nicht. Also einfach ab ins kalte Wasser und reinspringen. Danke fürs Zuhören und falls ihr Fragen habt, gerne jetzt. I don't know, do we have time for questions?
Okay, one or two questions, quickly.
Alternativ laufe ich hier auch noch rum, könnt ihr gerne Bescheid sagen.
Okay, can you go to one of the microphones, please?
Wenn man man Binary-Sachen im GitHub hat oder eben lokal, wie sind da die Erfahrungen, wie das wächst? Also wächst das lokale Repository stark? Wächst das auf vielleicht entfernte Repository stark? Was sind da so die Erfahrungen?
Ja, das ist so ein bisschen der wunde Punkt von Git. Wenn man sehr viel Binary-Blobs einchecken muss, dann funktioniert in der Regel da die Kompression nicht besonders gut. Also Git ist durchaus vor allen Dingen ausgelegt, auch in dem ganzen Handling, auf Plaintext, auch um Diff zu machen. Man kann Binaries einchecken, aber da hat man natürlich tatsächlich das Problem, dass das Repository, je nachdem, was das für Binaries sind, relativ schnell und stark anwächst. Und das, wie gesagt, das lokale Repository unterscheidet sich überhaupt nicht von dem Repository auf dem Server. Das heißt, die wachsen gleich stark an. Ne? Also jeder Klon eines Repositories hat immer alle Informationen der gesamten Versionsgeschichte. Da ist also kein Unterschied. Um das zu testen, kann man das also einfach auf dem Laptop mal kurz durchspielen, weil auf dem Server wird es genauso aussehen.
Das heißt aber auch da gibt es die Komprimierung.
Naja, ich meine, das ist im Wesentlichen, macht das irgendwie ein bisschen eigene Sachen und dann später benutzt es die Zlib, um das Ganze zu komprimieren, also gzip. Ne? Kann man versuchen, wie man will, aber normalerweise findet man halt besonders gute, lange Fragmente in Textdateien.
Okay, then thank you, Julius.
Thank you, too.